Guten Morgen erstmal an alle, die ich nicht begrüßen konnte, warum auch, weshalb auch immer. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibel mit. Da werden wir heute ein bisschen drin rumblättern. Oder auf dem Handy, so eine Bibel-App, was weiß ich. Und da wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, was Gott uns heute Morgen zu sagen hat. Wir fangen an mit Jesaja Kapitel 40 heute. Es ist ein neuer Abschnitt. Wenn wir das ganze Jesaja-Buch in Abschnitte unterteilen, dann haben wir den ersten großen Abschnitt. Den könnte man übertiteln mit Gericht. Weil in den ersten Kapiteln von Kapitel 1 bis 35 lesen wir fast immer nur in jedem Kapitel über Gericht, über Gericht, über Gericht. Zum einen über das Volk Israel, auch der Vorwurf der Sünde, in welchen Sünden sie leben. In den Kapiteln 13 bis 23 haben wir dann die Gerichte über die verschiedenen Nationen, die um Israel herum damals gelebt haben und auch teilweise heute noch leben. Dann haben wir das Kapitel 36 bis 39, das ist eigentlich eine historische Einfügung, wo nochmal etwas Geschichtliches wiedergespiegelt wird, was zur Zeit der Lebzeit Jesajas in Israel und in Juda, eigentlich hauptsächlich in Juda geschehen ist. Und wir haben letzte Woche dann gehört, den Abschluss davon, dass Jesaja dem Hiskia, dem König Hiskia, diese Botschaft überbringt von Gott: Du wirst Frieden haben, aber deine Söhne werden gefangen, weggeführt nach Babylon. So, und damit ist dann so das Grobe mit Gerichtsandrohung und dieser geschichtliche Einschub erstmal vorbei. Und dann fangen wir heute mit Kapitel 40 an. Das Kapitel 40 bis zum letzten Kapitel in Jesaja 66 könnte man überschreiben mit Heil. Das Heil, das von Gott kommt. Das Heil, welches Gott wirkt. Das Heil, welches nicht wir selber oder damals das Volk Israel sich nicht selber geben konnten, sondern Gott ist es, der es wirkt. Und das fängt damit an, wir lesen jetzt mal das Kapitel 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht: Rufe! Und ich sage: Was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt bestehen in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin, Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr, siehe, der Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte und die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Ja, ich würde jetzt zwar noch den Rest des 40. Kapitels vorlesen, aber erstmal gucken, wie weit wir überhaupt kommen heute. Es beginnt mit: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Nachdem wir diese 39 Kapitel der Gerichtsandrohung und den Vorwurf der Sünde haben, wenn man das so durchgelesen hat und auf einmal in Kapitel 40, da redet Gott auf einmal ganz anders. Tröstet, tröstet mein Volk. Gott hat bis heute Israel nicht verworfen. Er hat sie beiseite geschoben. Ja. Aber er hat sie nicht verworfen. Wenn wir in die Geschichte des Volkes Israels hineinschauen, war das Volk Israel 400 Jahre in Ägyptenland als Sklavenvolk. Was haben die da schon durchlitten? Und dann, als sie dann durch Gottes mächtigen Arm, was wir auch gerade gelesen haben, hinausgeführt worden sind aus der Sklaverei Ägyptens, durch die Wüste durch, da sterben sie alle. Wobei mit alle, von denen, die ausgezogen sind, die Erwachsenen gemeint sind und die Jungmannschaft, die nachgewachsen ist, die sind dann nach 40 Jahren ins verheißene Land hineingegangen. Was haben die in dieser Wüstenwanderung für hoch und für tiefs erlebt? Aber das Besondere an der ganzen Sache ist, dass sie die starke Hand Gottes direkt erlebt haben. Denn wenn wir lesen, Gott ist tagsüber in einer Feuersäule vor ihnen hergegangen und in der Nachts als Feuersäule, damit man sie auch vom Weiten sehen kann. Und tagsüber als Wolkensäule. Die konnten nicht sagen, wir wissen nicht, wer unser Gott ist. Die konnten auch nicht sagen, wir haben uns aus eigener Kraft aus Ägyptenland befreit. Sondern sie wussten genau, es war der ausgestreckte Arm Gottes. Und dann erleben wir viele Jahre, wo das Volk Israel Kanaan erobert, erstmal im ersten Schritt, dann sesshaft wird und die Städte, die noch nicht erobert sind, dann erobern. Und dann erleben wir schon im Buch Richter, dass die Israeliten auf einmal Götzendienst machen. Gott zieht seinen Segen zurück, weil sie Götzendienst machen. Dann tun sie Buße über ihren Götzendienst. Gott wendet sich ihnen wieder zu und lässt sie wieder hochkommen. Und dieses Auf und Ab lesen wir durch die ganze Geschichte Israels, auch bis Jesaja hin. Und bei Jesaja, da sehen wir so, wo Gott ihnen sagt, so geht es nicht. Jetzt ist genug. Und wenn wir die Worte, die Jesaja dem Hiskia gesagt hat, deine Söhne werden nach Babylon gefangen geführt, sind ja nicht nur Hiskias Söhne, es sind ja auch die Söhne der anderen Israeliten. Es sind ja auch die Söhne der anderen, die in Juda gelebt haben. Die wurden weggeführt, gefangen geführt. Sie wurden aber nicht nur als Gefangene behandelt, sondern es war auch so, dass die Adeligen am Hofe ausgebildet worden sind, damit sie dann als Beamte in Babylon am Hof dienen. Auch das war da. Wir wissen von Daniel und den anderen drei jungen Männern. Aber das Volk, und das war ein Gericht Gottes, wurde aus Israel, aus dem Land, welches sie besitzen sollten, wurde es weggeführt, später. Noch nicht zum Zeitpunkt Jesajas, aber Jesaja hat es schon prophezeit. Und in dieses ganze Bild von der Vergangenheit, von jetzt, also jetzt in Jesajas Zeit, nicht jetzt heute, Jahr 2021, sondern damals jetzt, wo dieses Kapitel 40 ist, und auch in der Zeit danach hat Gott eine klare Sicht davon, was er vorhat. Auch was wir vorhin in der Einleitung gehört haben, wie oft wir durchleben als Christen Situationen, wo wir unser Vertrauen zu Gott verlieren könnten. Aber wir haben auch gehört vorhin aus dem Hebräerbrief, dass wir einander ermutigen sollen, stärken sollen. Das ist wichtig. Und Jesaja war so ein Mann, trotz dem, ich sage mal, nicht gottgemäßen Lebenswandel der Juden, der Israeliten, lebte er unter ihnen und verkündigte ihnen das Wort Gottes. Und zuerst die 39 Kapitel, Gericht, ne, haben wir ja gerade gesagt. Und jetzt auf einmal ändert sich seine Redeweise. Tröstet, tröstet mein Volk. Das erinnert mich an eine Situation. Ich war als 10-jähriger Junge nach Frankreich geschickt worden von meinen Eltern, um an einem katholischen Priesterinternat zur Schule zu gehen, bis zum Abitur und anschließend an der Sorbonne katholische Theologie zu studieren und katholischer Priester zu werden. In der Zeit passierte Folgendes. Wir durften natürlich nicht rauchen, weil wir noch nicht alt genug waren. Und ich hatte als 11-Jähriger für jemand anders eine Zigarettenkippe in meiner Tasche geschmuggelt, damit er sie später in der heimlichen Ecke rauchen kann. Unser Erzieher, also der Hauptverantwortliche für unser Internat, hat das zufällig rausgefunden, dass ich so eine Kippe in meiner Hose hatte, hat mich dann zu sich geholt, dann hat er einen Gürtel aus der Hose gezogen. Und dann habe ich eins rübergekriegt, als Strafe. War nicht schön. Ich habe geweint. Aber anschließend hat er mich in den Arm genommen und gedrückt und mich getröstet. Das einzig schlimm Verkehrte an der ganzen Sache war, ich habe damals nicht geraucht, ich habe nur die eine Kippe für den einen da geschmuggelt. Und er hat behauptet, ich hätte geraucht, aber ich habe nicht geraucht. Noch nicht, später. Später habe ich den Quatsch angefangen. Und das, diese Lebenssituation, die ich damals erlebt habe, das erinnert mich so an das, was hier in Jesaja passiert. Gott kündigt Gericht an. Gott führt das Gericht aus. Aber danach sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk. Weil Gott will nicht nur strafen. Gott will nicht nur Vorwurf, du sündigst, ihr macht das falsch, ihr seid, eure Fürsten sind wie Sodom und Gomorra. Sondern Gott will sein Volk, welches er auserwählt hat, trösten. Und er will es auch trösten, und dieser Trost, der hier gesagt ist, der gilt nicht nur jetzt, bevor es losgeht nach Babylon, der gilt auch, wo das Volk Israel nach Babylon weggeführt war. Tröstet, tröstet mein Volk. Ich habe noch etwas vor mit euch. Und auch wenn sie es nicht sehen und nicht erkennen, was Gott mit ihnen vorhat. Tröstet, tröstet mein Volk. Das geht uns heute ganz genauso als Christen. Ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat, und du weißt es vielleicht auch nicht. Wir wissen auch nicht, was Gott mit uns vorhat in dieser Corona-Pandemie-Zeit, wo das öffentliche Leben total geändert wurde durch die Hygienevorschriften, durch Lockdown und was weiß ich nicht alles. Wir wissen nicht, was Gott mit uns vorhat. Aber Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Gott hat etwas vor mit uns. Redet zum Herzen Jerusalem und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. Hier geht es um die Sünden Israels. Und Israel hat viel Gericht empfangen für seine Sünden. Entzug des Segens, Entzug des Schutzes Gottes vor den Nationen. Deswegen konnten die Babylonier und die Aramäer, wenn wir in der Bibel Aramäer lesen, das sind das, was heute die Syrer sind. Also Aram ist Syrien, ne? Gott hat ihren Schutz zurückgezogen, weil sie gesündigt haben. Und doch sagt Gott, ich habe einen Plan mit euch. Ich habe euch noch nicht verworfen. Ich habe etwas vor mit euch. Und redet zum Herzen Jerusalem und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet. Ja, der Frondienst Jerusalem ist vollendet. Schluss mit dem Frondienst. Geistlich gesehen ist der Frondienst der Sünde zu dienen. Anstatt Gott zu dienen, dem Satan zu dienen. Anstatt dem lebendigen Gott gehorsam zu sein, gehorchen wir dem Satan und tun, was der uns da vorplappert. Satan sagt, Sündige ist doch nicht so schlimm. Gott drückt ein Auge zu, muss nicht so eng sehen. Und wenn wir dann sündigen, als Gotteskinder, neutestamentlich, schlägt durch uns unser Gewissen. Dann kämpfen wir in unserem Gewissen mit uns selbst, bis wir endlich dahin kommen, was auch die Schwester vorhin gesagt hat, dass sie über diese eine Sache, die sie erkannt hat, Buße getan hat vor Gott. Ja. Volk Israel musste viel leiden um seiner eigenen Sünde willen. Gott hat ihnen alle Verheißungen gegeben, die er nur konnte. Und was haben sie getan? Sie haben sich von ihm abgewandt, haben sich den Götzen der Nationen zugewandt und mussten daraus dann auch die Folgen, die Konsequenzen ziehen. Und in all dies hinein sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk. Wenn ich diese Worte so oft wiederhole, ist einfach, weil mich das so bewegt. Nicht, weil ich das immer wieder wiederholen will und so, sondern das bewegt mich so. Ja. Und was mich auch bewegt hat in der Vorbereitung, ist eine andere Bibelstelle, wo Gott sagt, wer Israel segnet, der segnet sich selbst. Habt ihr das schon mal gelesen? Wer Israel segnet, der segnet sich selbst. Kann man auch anders sagen. Gott hat zu Abraham gesagt, wer dich segnet, dem will ich segnen. Und wer dich flucht, den will ich fluchen. Dasselbe geistliche Prinzip, was dahinter steckt. Und dann geht es weiter in Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Wenn wir mal weiterblättern in der Bibel, im Matthäusevangelium, wer möchte, kann das sich mit anschauen. Da lesen wir im Kapitel 3, Matthäusevangelium Kapitel 3, ab dem Anfang, die ersten Verse. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Es ist interessant, dass Jesaja hat 700 Jahre vorher gelebt. Wie konnte er wissen, dass nach 700 Jahren Johannes der Täufer auftreten würde, genau mit diesen Worten in Israel predigt. Das hat Gott gewirkt. Warum? Weil Gott hat einen Plan mit Israel. Gott hat aber auch einen Plan mit den Nationen und mit den Völkern. Und Gott führt seinen Plan aus. Auch dann, wenn wir oder ich oder du, egal, wenn wir nicht die volle Kenntnis davon haben, was Gott genau plant, im Detail. Wir wissen, dass Gott die Welt retten will. Wir wissen aber auch, dass Gott die Welt richten wird. Wir wissen beides. Wir wissen aber nicht, wie das im Detail wird. Obwohl wir in Ezekiel, in Jesaja, im Buch der Offenbarung und auch in Daniel viele Prophetien haben, die uns zeigen, wie das Weltendgericht sein wird. Oder Zeitabschnitte davon. Es werden verschiedene Zeiteinblendungen uns gezeigt in der Bibel. Auch gerade im Buch der Offenbarung. Wir haben vorhin von Schwester Samira gehört, dass sie besorgt ist, dass die Leute das Bild des Antichristen anbeten werden und im Prinzip das Tier anbeten. Ja, aber wir sind noch nicht da angekommen, aber wir arbeiten darauf zu. Was heißt nicht, wir arbeiten darauf zu, sondern die den Geist des Antichristen in sich tragen, die bereiten das Kommen des Antichristen vor, das wissen wir aus der Bibel. Und dennoch, obwohl alles so schlimm aussieht, sei es Corona, sei es IS in Syrien dort hinten, sei es, was es auch sei. Gott hat seinen Plan und wird ihn zu Ende ausführen. Mit den Nationen, mit dem Volk Israel, aber auch mit jedem Einzelnen von uns. Gott führt seinen Plan aus. Und wenn wir dann lesen, entschuldige, dass ich es schon wieder wiederhole, aber das bewegt mein Herz so, tröstet mein Volk, dann ist es nicht nur so, dass wir das Volk Israel trösten, sondern dass wir als gläubige Geschwister uns gegenseitig trösten, ermuntern und auferbauen. auf den allerheiligsten Glauben, der uns von Gott hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Habe ich neulich aus dem Epheserbrief vorgelesen, falls das noch wisst. Gott hat schon den Plan gehabt, das alles auszuführen, was wir jetzt in der Zeitschiene, in der wir leben, durchleben und erleben, was damals das Volk Israel zur Zeit Jesajas erlebt hat, durchlebt hat und dann die Wegführung nach Babylon. Gott hat seinen Plan. Da ist zum Beispiel ein kleines Mädchen, das wird gefangen geführt und wird beim Hauptmann als Dienerin für die Frau des Hauptmanns, als Sklavin. In Dienst gestellt. Können wir auch sagen, was soll das denn? So ein kleines, harmloses Mädchen, das für nichts was kann. Gefangen als Sklavin. Und dann wird der Hauptmann Nahemann krank. Aussatz. Und dann sagt das Mädchen, und jetzt wird dieses Mädchen, was als Sklavin weggeführt wurde, zur Evangelistin. Das Wort Evangelist gibt es übrigens nicht erst im Neuen Testament, das gibt es schon in den Psalmen. Gott hat eine große Schar Evangelisten ausgesandt. Das habt ihr hoffentlich schon mal gelesen. Ich weiß den Bibelvers jetzt nicht auswendig, an welcher Stelle der genau ist, aber ich weiß, dass er da steht. Und jetzt wird dieses junge Mädchen zum Evangelisten in Israel. Da ist ein Mann Gottes, der kann dich heilen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt so ein Hauptmann und habe Israel da Sklaven weggeführt und so, und so ein junges Mädchen ist jetzt Sklavin meiner Frau, und die sagt, nein Mann, du bist krank, aber in Israel, da ist ein Mann Gottes, der kann dich heilen. Würde ich diesem jungen Mädchen Glauben schenken? Ich würde zuerst zweifeln. Ich könnte mir vorstellen, dieses junge Mädchen war, oh, nein, zweifle nicht, sondern da ist Heilung. Dort in Israel ist Heilung. Und dann geht er dahin und so weiter. Wir kennen die Geschichte mit dem kleinen Mädchen und mit Nahemann und auch mit Elisa. Aber worum geht es? Es geht auch darum, dass wir Botschafter sind, wir, die wir gerettet sind, was Samira vorhin so inbrünstig vorgetragen hat. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nicht der Papst in Rom ist Stellvertreter Gottes, sondern die ganze Gemeinde Jesu Christi weltweit und durch die Jahrhunderte und Jahrtausende durch. Wir stehen an Christi Stadt und verkündigen denen, die das Evangelium noch nicht angenommen haben, das Evangelium. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und Botschafter bedeutet stellvertretend für. Ich meine, wenn ein russischer Botschafter in Deutschland ist, dann ist er stellvertretend für sein russisches Land und hat ja die Botschaft seines Landes zu sagen. Ne? So. Und so sind wir aber Botschafter an Christi Stadt. Und das Land, für das wir einstehen, ist das Reich Gottes. Wir lesen dann weiter im Matthäus-Evangelium im Kapitel 4, den Vers 17. Hier geht es jetzt darum, dass Jesus spricht und er sagt, oder es heißt hier von ihm, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ja. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wenn wir dann schauen, dass Jesaja dem Volk Israel diesen Segen Gottes verkündigt, tröstet mein Volk, der Arm Gottes hat euch zwar gestraft, aber er wird euch wieder emporbringen. Wenn wir das alles lesen, und dann lesen wir später in Esra und in den anderen Büchern, Sahaja und so weiter, wie Gott das wunderbar gemacht hat, dass es Israeliten gab, die dann dort waren, in Babylon, wo Gott es ihnen ins Herz gibt, zurückzukehren. Die Stadtmauern Jerusalems bauen, den Tempel wieder aufbauen und so weiter. Sie haben ein Vollmachtschreiben vom König oder vom Kaiser, war das Kaiser zu dem Zeitpunkt? Von dem Obersten jedenfalls, haben sie bekommen, dass sie das tun sollen und dürfen. Und dass dann mit der Zeit ein Teil Israels zurückgekommen ist. Ja. Und Israel ist dann wieder neu erstanden, auch als politische Kraft, als Land, wurde dann aber später von den Römern erobert und römische Provinz, Judäa genannt. Ja, wissen wir. Und wenn wir dann schauen, was dann passiert, Gott sendet seinen Sohn. Gott sendet seinen Sohn, Jesus Christus, in sein Eigentum. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es ist, Gott will segnen und sie nehmen es nicht an. Gott will heilen, lehnt es ab. Gott bewegt seinen starken Arm. 70 Jahre nach Christi Geburt wurde Israel richtig zerstört und das Volk Israel wurde in die Diaspora zerstreut. Schon wieder. Es ist, als wenn sie nochmal neu nach Babylon ausgeführt worden wären. Nur diesmal jetzt nicht in den Ort Babylon, sondern ins geistliche Babylon. Dennoch, sagt Gott, tröstet, tröstet mein Volk. Gott hat mit Israel noch etwas vor. Nicht nur die 144.000. Wir müssen da vorsichtig sein mit diesen Sonderauslegungen von Zeugen Jehovas, sondern einfach so, wie es geschrieben steht. Der Jesus sagt, wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, von deshalb werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er hat nicht gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt und diese Sonderauslegungen dazu kommen. So wie die Schrift es sagt. Wenn wir an Jesus glauben, wie die Schrift es sagt. Wenn Israel an Gott glaubt, wie die Schrift es sagt, dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist seine Zusage. Es ist nur die Frage, ob ich das im Glauben als Glaubensschatz für mich im Herzen bewahre. Oder ob ich sage, ach, naja, ist eine Verheißung Gottes, aber interessiert mich nicht. So wie Esau, ne? Der sein Erstgeburtsrecht für eine rote Linsensuppe weggab. Gott hat einen Plan, auch mit dir. Und es spielt gar keine Rolle, in welchem Land politisch du dich befindest, ob du in Deutschland bist, in Russland, in Amerika oder in Syrien vielleicht. Aber was wichtig ist, in welchem Land befindest du dich geistlich? Befindest du dich im Himmelreich Gottes, wo der Jesus gesagt hat, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen? Diese Worte sind nicht nur für die Israeliten, unter denen er damals gepredigt hat. Nicht nur für die gemeint, die sind auch für uns gemeint. Dass wir Buße tun, wenn es nötig ist, natürlich nicht immer. Wenn wir schon Buße getan haben, dann ist es nicht nochmal nötig. Aber da, wo es nötig ist, und das ist das, was wir hier gelesen haben. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Wenn wir hier von der Wüste lesen, dann denken wir immer gleich so an die Wüste Sahara vielleicht oder an die Wüste Beersheba. Ich Ich bin da durchgefahren mit dem Bus, war mal vor Jahren in Israel. Aber die Wüste grünt. In Beersheba, in der Wüste Beersheba werden seit ungefähr 30 Jahren werden Bäume gepflanzt. Und die werden mit einem hochintelligenten Bewässerungssystem bewässert, damit sie nicht eingehen in der Wüste. Und seitdem der Wald immer größer wird, seitdem regnet es auch dort. Normalerweise regnet es nicht über der Wüste, es regnet immer da, wo Wald ist. Also meistens, statistisch. Ja. Wie Gott das macht. Ja. Wenn wir von Wüste reden, denken wir mal an eine Wüste, also da ist kein gutes Leben. Ne? Tagsüber ist es knalleheiß. Man weiß nicht, wie man sich schützen soll, wo man Schatten findet. Und in der Nacht kann es Minusgrade geben, wenn nämlich ein klarer Sternenhimmel ist, dann geht die Wärme einfach in die Atmosphäre hoch, kalte Luft strömt nach und es ist richtig kalt in der Wüste. Ebnet einen Weg in der Wüste. Ja, ist da jetzt nur die Wüste Sahara oder die Wüste Beersheba gemeint? Oder ist da nicht die Wüste meines Herzens gemeint? Sagt man noch anders, wo es so wüst aussieht in meinem Herzen. Ebnet ein Pfad für den Herrn. Eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und jetzt ist das, was jetzt kommt, ist so schön. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Ich weiß, Jesus sagt zu den Pharisäern an einer Stelle, ihr ungläubiges Pack, ihr verlangt ständig nach Zeichen und Wundern, euch wird nichts gegeben. Da geht es darum, wegen ihrem Unglauben bekommen sie das nicht. Ja? Aber Gott offenbart sich seinem Volk. Gott offenbart sich dir und mir, uns als Gotteskindern, weil neutestamentlich sind wir sein Volk. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Und da haben wir die Gewissheit. Der Mund des Herrn hat es geredet. Wenn wir sagen würden, ja, Jesaja hat geredet, ja, das war ein Mensch, war ein Prophet Gottes, aber der ist gestorben. Ja, so wie der gestorben ist, das war nicht so schick, weil er wurde ganz schön bösartig, er wurde bei lebendigem Leib zersicht. Das ist nicht so süß. Aber es ist nur Mensch. Jesaja ist trotzdem nur Mensch, auch wenn er ein Diener Gottes ist. Aber hier lesen wir, der Mund des Herrn hat geredet. Und wenn Gott redet, dann ist das gültig. Wenn Gott redet, dann hat das Ewigkeitsgültigkeitswert. Und dann geht es weiter. Vers 6, eine Stimme spricht, rufe und sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut, wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Hier zeigt Gott uns durch diese Worte, die er dem Jesaja zu sagen gibt, das Volk ist Gras. Das heißt, unser irdisches Leben ist vergänglich. Das geht so schnell vorbei. Ich weiß, wenn man jung ist, da ist man voll Energie, da will man noch die Welt aus den Angeln heben. Ich war auch so. Vor 30 Jahren habe ich meine Frau Kerstin geheiratet. Wir sind jetzt schon 30 Jahre verheiratet und dieses Jahr werden wir unser 31. Hochzeitstag erleben. Es sei denn, der Herr holt uns vorher nach Hause. Das ist für mich wie gestern. Das ist wie gestern. Mein Schwiegervater, der hat uns zur Gemeinde gebracht, zum Gottesdienst, wo wir in der Gemeinde heiraten wollten. Und dann wollte er auf das Grundstück der Gemeinde fahren und ich sage, Papa, bieg noch nicht ab, fahr noch mal eine Ehrenrunde ums Viereck. Der Bräutigam verzieht, ne? Hat er schon mal gehört. Das ist für mich, als wenn das eben gerade erst gestern war. Der Mund des Herrn hat es angehaucht. Ich bin 59 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, wenn der Herr uns nicht vorher entrückt. Vielleicht werde ich 70 Jahre. Wisst ihr, was das ist? Auf einem weißen Blatt Papier sind das 11 Striche. Und wenn die weg sind, dann bin ich auch weg. Das Leben ist wie ein Hauch. Und das ist das, was Jesaja hier sagt. Und dann sagt er nämlich, fürwahr, das Volk ist Gras. Zuerst zeigt er uns das Bild von dem Gras und all seine Anmut und die Blumen des Feldes. Und dann heißt es, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Und dann, fürwahr, das Volk ist Gras. Und danke. Und das ist das, dass wir uns das auch vor Augen halten. Lehre uns, Herr, zu zählen unsere Tage, dass wir lernen, weise zu leben. Ich werde heute nicht fertig mit dem Kapitel 40, weil das ist noch, wir haben den zweiten Teil ja noch nicht mal gelesen. Deswegen mache ich jetzt einen kleinen runden Abschluss. Wichtig ist dann nochmal der Vers 9. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenboten Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott, siehe der Herr. Herr kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte die Lämmer, wird er in seinen Arm nehmen und in seinen Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Und hier sehen wir auch wieder noch einmal Jesus, der gute Hirte. Jesus, der gute Hirte, der 99 Schafe stehen lässt, um das eine Schaf zu suchen, zu finden und zu retten. Es gäbe noch sehr viel mehr zu sagen. Die Zeit ist leider fortgeschritten. Einen Segensgruß möchte ich euch noch vorlesen aus der Bibel. Aus Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, Gottes Segen. In Jesaja 40 steckt noch viel mehr drin. Lest es euch bitte durch oder gedanklich nochmal durchgehen. Gottes Segen, gesegneten Sonntag. Shalom.